hauptsächlich in diesem Buch des Predigers, in den Aussprüchen des Predigers, und darum soll es jetzt gehen. Ich möchte mit einer kleinen Begebenheit aus der letzten Woche anfangen. Am Mittwoch war mein Vater bei mir. Wir bauen ein bisschen um zu Hause. Mein Vater ist Rentner und mein Bruder ist in Kurzarbeit, und dann kamen sie und haben mir geholfen. Und er baute eine Mauer, und ganz zum Schluss mussten wir etwas rausnehmen aus dem Bereich dieser Mauer. Und er sagte: Warte, pass auf, dass du die Mauer nicht umwirfst. Ich sage: Wieso, ist dir das schon mal passiert? Das ist nicht das erste Haus, das er umbaut oder baut. Er sagte: Naja, wir waren einmal bei einem Bekannten und haben Stützpfeiler für die Betonplatten der Betondecke gestellt. Wir haben morgens angefangen, den ganzen Tag alles super nach Vorschrift aufgestellt. Und am Ende des Tages fiel auf: Wir haben uns in die falsche Richtung gebaut. Es hätte alles um 90 Grad gedreht werden müssen. Die Lage der Platten wurde falsch angenommen. Der Bauherr kam, und so bauten sie alles wieder ab. Und der Tag war sinnlos. Sie gingen nach Hause, sie haben den ganzen Tag gearbeitet, aber am Ende des Tages war nichts zu sehen. Was habe ich davon? Was haben wir davon? Das ist eine sehr bekannte Frage und eine Frage, die wir uns heute mal stellen wollen. Was haben wir eigentlich vom Leben? Und wenn man die Frage nur so betrachtet, wie der Prediger damit anfängt, dann könnte man deprimiert enden, verzweifelt sein. Und vielleicht stellen wir uns auch in dieser Frage von Corona, in dieser Zeit von Corona, die Frage: Was haben wir eigentlich jetzt davon? Warum leben wir? Wenn es auf einmal einen Shutdown gibt und das Leben für viele nicht mehr lebenswert ist und sinnlos wird. Und ich möchte uns einmal den Predigttext lesen, aus Prediger 1, die ersten 11 Verse. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und er wendet sich gegen Norden. Es weht und wendet sich der Wind, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen: Siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Alles ist nichtig. Wir werden uns das Wort noch einmal vornehmen. Nun, ganz zu Beginn gibt es die Vorstellung des Predigers. Und hier fangen schon die ersten theologischen Probleme an. Ja, die einen sagen, Prediger wurde von Salomo geschrieben, und die anderen sagen, ja, die Einleitung und das Ende zeugen davon, dass irgendjemand aufgeschrieben hat, was Salomo gesagt hat. Man kann es drehen, wie man es will. Am Ende sind es die Worte Salomos, ob er sie nun selber aufgeschrieben hat oder jemand anders, ist, glaube ich, dann am Ende gar nicht mehr so von großer Bedeutung. Aber wer ist dieser Salomo, dieser Prediger? Salomo ist der zweite Sohn von Bathseba. Bathseba kennen wir vielleicht als eine Frau Davids, die er beim Spazierengehen auf seiner Dachterrasse entdeckt hat, Ehebruch begangen hat, ihren Mann umbringen lassen hat, um es so aussehen zu lassen, als wenn er sie ganz normal geehelicht hat. Und als Strafe für dieses Vergehen stirbt der erste Sohn. Der zweite Sohn ist Salomo. Und er bekommt relativ früh das Versprechen, König zu werden. David beschließt es sehr früh. Seine Mutter setzt sich sehr stark für sein Königtum ein und das ist auch wichtig. Denn seine Brüder kämpfen immer wieder um die Vorherrschaft. Und Salomo ist in diesem ganzen Kampf um ich will König werden und ich werde König werden und den ganzen Putsch versuchen, tritt er nicht in Erscheinung. Und als David alt ist und grau und der Halbbruder Salomos um den Thron buhlt, fast schon sich selbst zum König ernennt, schmieden der Prophet Nathan und seine Mutter einen Plan und David setzt fast schon auf dem Sterbebett Salomo als Nachfolger ein. Jetzt ist er da, der junge König. Der Autor oder der geistige Autor zumindest dieses Buches. Und er weiß, ein Königtum, ein Königreich, das führst du nicht mal eben. Regieren ist keine einfache Sache, das sehen wir auch in diesen Tagen. Es ist eigentlich egal, was du machst, du kannst eigentlich nur verlieren. Und Gott begegnet Salomo, weil er seinen Vater so sehr liebte. Er ist der dritte König über Israel, also auch kein langes Königtum, keine lange Dynastie. Und Gott gewährt ihm einen Wunsch und sagt, du darfst dir eine Sache wünschen. Und dieser junge Salomo wünscht sich nicht Reichtum, wünscht sich nicht ein großes Reich und den Frieden. Salomo hat einen Wunsch. Er möchte, dass Gott ihm die Weisheit gibt, dieses Volk zu führen. Und er macht es deutlich und sagt, es ist völlig klar, dass diese Aufgabe eine Riesenaufgabe ist. Und ich brauche ganz viel Weisheit. Gott erfüllt ihm diese Bitte und Salomo wird als weisester Mensch der damaligen, und ich glaube, bis heute gab es keinen in der Welt, der weiser ist als Salomo bekannt. Und am Ende seines Lebens fasst Salomo diese Beobachtungen zusammen. Es ist eher eine Empfehlung an junge Menschen. Wenn man das Buch liest und das als Empfehlung an einen jungen Mann liest oder an junge Männer, dann stellt man fest, ja, man sollte über sein Leben schon früh im Klaren sein, wo die Herausforderungen liegen. Salomo war das, er hatte den richtigen Wunsch an Gott. Und es ist vielleicht empfehlenswert, erst den Prediger und dann die Sprüche zu lesen, auch wenn es andersrum in der Bibel steht, weil die Sprüche bauen das alles auf, was der Prediger vorher zerstört, vielleicht in einem. Und die Zusammenfassung der Beobachtung, die Salomo hat, die ist sehr, sehr, sehr ernüchternd. Denn er beginnt seine Zusammenfassung, ja, am Ende seines Lebens schreibt er noch ein Buch und er beginnt dieses Buch mit Unnichtigkeit der Nichtigkeiten. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Er betont es so sehr und macht damit deutlich, hiergegen gibt es kein Argument. Was heißt Nichtigkeit? Das Wort ist wichtig, denn im gesamten Predigerbuch kommt dieses Wort 38 Mal vor. Also der betont das schon sehr stark, dass alles nichtig ist. Im Hebräischen, ich kann kein Hebräisch, aber ich habe es mal nachgeschlagen, weil es ein sehr bedeutendes Wort ist, heißt es Hevel. Und wenn man das übertragen möchte am Bild, dann könnte man ein Bild benutzen wie Rauch einzufangen. Wir kennen das, ich mache in letzter Zeit ein bisschen mehr Feuer, aber es sammelt sich ein bisschen Holz an, das muss verbrannt werden, damit es nicht stört. Und manchmal raucht es. Habt ihr schon mal versucht, Rauch einzufangen? In dem Moment, wo du drankommst, ist der Rauch weg. Rauch kannst du nicht einfangen. Und so ein bisschen ist das das Bild. Ja, es ist alles irgendwie ein Haschen nach Wind. Dieses Buch wird noch anders benutzt. Dieses Wort wird in der Bibel noch anders benutzt. Und zwar, wenn es darum geht, Hilfe von Götzen zu empfangen. Dann benutzt die Bibel auch dieses Wort und sagt, die Hilfe der Götzen ist Hevel. Ja, du bittest einen Stein, dass er dir hilft. Das ist völlig sinnlos. Das kann nicht funktionieren. Und auch Hiob beschreibt die Hilfe seiner Freunde, die ihm sehr schlechte Ratschläge geben zum größten Teil, als Hevel. Er sagt, das ist Schwachsinn. Ja, wärt ihr besser nicht gekommen. Wäre es besser gewesen. Es hat zu nichts genutzt. Alles, was wir tun, unser ganzes Leben scheint Hevel zu sein. Der Versuch, Rauch einzufangen. Und ein ähnlicher Wortstamm kommt auch in dem Namen Abel vor, der auch nichts geschafft hat in seinem Leben. Er hat Gott gedient, er war von Gott anerkannt, aber sein Bruder hat ihn umgebracht und es war irgendwie nichts da, was er übrig gelassen hat. Und auf diese Behauptung, dass alles nichtig ist, dass alles sinnlos ist, stellt Salomo eine Frage. Er fragt, was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und anbetracht der These, die er vorausschickt und sagt, es ist alles nichtig, bleibt auf diese Frage nur eine Antwort. Man ist geneigt zu sagen, nichts. Es ist doch sinnlos. Der Mensch hat überhaupt keinen Gewinn davon. Wieso kommt Salomo, ein weiser Mann, zu diesem Schluss? Am Ende seines Lebens hat er alles ausprobiert. Auch das beschreibt er im Prediger. Er hat Ackerbau betrieben, Felder bestellt, Dinge ausprobiert, Gärten angelegt. Er hat Frauen gehabt, noch und nöcher. Er hat die Liebe und die Lust komplett ausgekostet. Er hat Party gemacht und Feiern veranstaltet. Er hat sich architektonisch ausgelassen. Wenn man die Beschreibungen seines Palastes liest, dann denkt man sich, hatte der nichts zu tun? Warum, auf welche Ideen ist der gekommen? Ja, er war froh, wenn er eine neue Frau hatte, dann konnte er ein neues Haus bauen. Da konnte man sich wieder neu auslassen. Dieser Mann hat wirklich alles probiert. Wir können es lesen, auch in seiner Geschichte in Könige und Chronik. Und am Ende kommt er zu dem Schluss, von dem, womit ich mich abmühe unter der Sonne, bleibt eigentlich nichts. Es ist alles sinnlos. Nun, dieses Buch steht in der Bibel. Und ich habe mich gefragt, was soll ich damit? Herr, was soll das? Salomo nimmt uns vieles vorweg und beschreibt vieles, was sinnlos ist, in dem Bewusstsein, dass wir es trotzdem tun werden. Im Neuen Testament lesen wir eine ähnliche Aussage. In Römer 8, Vers 20 steht, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Alles ist vergänglich und nichtig. Aber einen wichtigen Hinweis gibt Salomo in seiner Aussage. Und deswegen ist es so wichtig, das genau zu lesen, denn er sagt, was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht, unter der Sonne? Salomo betrachtet nur das Leben hier und isoliert von allen Umständen der Welt und des Himmels, von Gott ist dieses Leben sinnlos. Das macht er auch deutlich im Prediger. Natürlich glaubten die Israeliten an Gott wollten Gott wohlgefällig leben, hatten eine gewisse Vorstellung von Gott. Aber die Zukunft wird Daniel offenbart, Jahre später, Jahrhunderte später. Die Klarheit über Himmel und Hölle und Erlösung kommt im Neuen Testament klar zum Tragen. So deutlich war das damals noch nicht. Und natürlich verließen sich die Menschen auf den Gott, der gerecht ist, den sie als gerechten und liebevollen Gott kennengelernt hatten. Und wir dürfen nicht mit unseren Augen in die Zeit blicken und sagen, wie könntet ihr nur? Salomo ist sich bewusst, da ist ein Gott, der wird gerecht richten. Das macht er ganz klar deutlich in seinem Buch. Aber er sagt, wenn ich nur diese Welt betrachte, gottlos, dann ist es alles nichtig. Und ich glaube, es ist gut für uns, manchmal mit den Blicken auf unsere Welt zu blicken, mit dem Salomo hier blickt. Und unser Tun, unser Handeln auf dieser Welt zu hinterfragen. Corona gibt uns Zeit zum Denken. Die meisten haben ein bisschen mehr Zeit. Außer so Leute wie ich, die bauen dann um und haben genug anderes zu tun. Warum lebe ich? Warum lebst du? Keiner von uns hat sich selbst dazu entschieden zu leben. Das haben andere für uns erledigt. Aber wir leben. Was habe ich von meiner Arbeit, von meinem Hobby, von meiner Freizeit, von meinem Spaß, von Partys? Und ganz aktuell habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich davon, dass ich mein Haus so schön machen will? Was habe ich davon? Und auch zu dieser Frage kommt Salomo in seinem Buch. Er sagt, was bleibt eigentlich, wenn du gehst? Er nimmt so Beispiele auf und sagt, naja, du willst das alles für deine Kinder machen, dein Kind wird groß und sagt, das will ich überhaupt nicht. Ja? Oder du hast dir super was aufgebaut und dann mit einem Schlag verlierst du alles und da bleibt gar nichts. So nackt, wie du gekommen bist, so nackt musst du gehen. Was bleibt? Alles ist nichtig. Am Ende unserer Überlegungen und am Anfang steht die Frage, was habe ich von all der Mühe, mit der ich mich abmühe unter der Sonne? Und man fragt sich, Salomo, wie kommst du eigentlich zu dieser vernichtenden Einschätzung? Nun, Salomo hat vieles beobachtet, auf einiges gehen wir gleich ein. Er hat sich viele Gedanken gemacht und, wie gesagt, noch mehr ausprobiert. Und eine seiner ersten Beobachtungen, die er uns mitteilt, ist, alles wiederholt sich. Es ist ein Kreislauf. Alles wiederholt sich. Lesen wir die Verse 4 bis 8. Ein Geschlecht geht, ein anderes Geschlecht kommt, die Erde bleibt in Ewigkeit. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt, das Ohr hört nie genug. Alles wiederholt sich. Eine Generation kommt und eine andere Generation geht. Nun, diejenigen, die von uns etwas älter sind, werden eigentlich 2 bis 3 Generationen mitbekommen haben, über die in letzter Zeit sehr viel gesprochen wird, weil einfach auch die Sozialwissenschaften sich gerne mit dem Thema beschäftigen. Wir haben die Generation X. Das sind die nach 68er, also die Kinder der 68er bis ungefähr Mitte der 90er Jahre. Und das sind Menschen, die haben keinen Krieg erlebt. Die lebten in Frieden. Die lebten in einem Land, das gerade aus der Wirtschaftskrise herauskam. Sie bekamen neuen Wohlstand und sind die Folge einer Generation, die als Babyboomer bekannt sind, wo es viele von gab. Dann kam die Generation Y oder auf Englisch so schön Generation Y, was die Frage impliziert, die diese Generation stellt. Das ist ungefähr bis in die 2000er, bis ins Jahr 2000 hinein. So genau kann man das natürlich nicht abschätzen, aber ungefähr. Und das sind Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Sie sind eigentlich mehr oder weniger mit der Digitalisierung eingestiegen. Als sie klein waren, war die Digitalisierung noch klein. Das kenne ich von mir. Ich hatte so ein Backstein-Handy mit Antenne und es gab nicht überall Empfang und die SMS war super teuer und jede Minute musste bezahlt werden. Und die sind die haben diese Entwicklung miterlebt. Die Entwicklung fand mit ihrem Leben statt. Und das sind Menschen, dadurch, dass sie diese Entwicklung einfach durchlebt haben und mit dieser Entwicklung entwickelt haben, sagt man, das sind Menschen, die im Hier und Jetzt leben. Und dann gibt es die aktuelle Generation, das sind die Nachfolgenden. Für sie ist das Smartphone normal. Das sind die Leute, wenn du denen sagst, guck auf der Homepage nach, dann werden sie bei Google irgendwas eingeben und bestimmt nicht oben in die Adresszeile irgendeine Internetadresse eintippen. Für sie ist Freizeit wichtig und Spaß fast der höchste Antrieb. Sie haben Wohlstand und Genuss und versuchen ihren Sinn ganz stark darin zu finden, die Welt zu erhalten. Sie entwickeln einen Blick für nachfolgende Generationen und vergessen, und das ist interessant, vergessen, was vor ihnen war. Denn wenn wir uns die Bewegung, ist mittlerweile ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil sie nicht anders können, aber Fridays for Future angucken, dann machen die ihren vorgehenden Generationen unheimliche Vorwürfe, anstatt zu sehen, was die geleistet haben. Genau das sagt Salomo. Er sagt, die einen gehen und die anderen kommen, ja, und man vergisst, was vorher war. In der Vergangenheit gab es die Kriegsgeneration, die Trümmerfrauen. Aber auch die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich am Mittwoch daran erinnert haben, dass das der Tag der Kapitulation der Deutschen war. Es verblasst. Und weil keine große Gedenkveranstaltung gefeiert werden kann, sitzen da 6 alte Herren und erinnern an das Ende des Weltkrieges. Ja, sollen die doch machen. Die Generationen kommen und gehen. Aber, sagt er, die Erde besteht in Ewigkeit. Das Gefühl, dass die Erde ewig besteht, begründet sich in der Natur. Er sagt, die Sonne geht auf und dann geht sie wieder unter. Und dann rennt sie anscheinend zu dem Ort, wo sie wieder aufgeht. Und dann geht sie wieder auf und dann geht sie wieder unter. Und sie vergeht nicht. Seit Jahrtausenden das Gleiche. Bei dem Wind ist es ähnlich. Der weht von hier und der weht von da und dann dreht er sich im Kreis und auf einmal weht er wieder von hier und dann wieder von da und man weiß nicht, was Sache ist. Scheinbar geht er zurück dorthin, wo er angefangen hat und fängt das Ganze wieder von neu an. Aber er vergeht nicht, er verfliegt nicht, der Wind. Eine sehr interessante Entdeckung macht er bei den Flüssen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal... Als Kind habe ich mich das auch mal gefragt. Warum fließt Wasser immer runter und es kommt immer Neues nach und es ist nie leer? Ja, und das Meer wird nicht voll. Als Kind habe ich mich das gefragt. Irgendwann habe ich Physik studiert, dann habe ich das verstanden im Ansatz. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An dem Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. So ein Flussbett zu verlegen ist unheimlich aufwendig. Das Menschen versuchen das manchmal, weil ihnen der Flusslauf nicht passt, aber es ist aufwendig und man muss da was aufstauen und so weiter. Alle Flüsse fließen ins Meer und das Meer wird nicht voll und die Flüsse nicht leer. Wenn man das betrachtet, dann beschreibt er hier den Kreislauf des Wassers eigentlich ziemlich gut. Die Sonne verdunstet das Wasser im Meer, der Wind bringt die Wolken aufs Land, dort regnet es und der Regen fließt in den Flüssen ins Meer. Seit Jahrtausenden wiederholt sich dieser Kreislauf. Und es ist interessant, die Erde, die keine Seele hat, scheint ewig Bestand zu haben. Und der Mensch mit seiner Seele vergeht. Eine Generation kommt, die andere geht. Bei den Menschen findet der Kreislauf eher so im Leben statt. Er sagt, alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Es ist niemals alles gesagt. Manche leiden drunter und manche reden die ganze Zeit. Wir reden immer. Manchmal schweigen wir, so wie jetzt, da hört man zu und ich rede. Manchmal sitzt man da und hört zu und andere reden. Wir hören Predigten, Gottesdienste, wir lernen ein Leben lang, machen Fortbildung. Die Forschung hört niemals auf. Pressekonferenzen finden immer wieder statt, es wird immer wieder Neues gesagt. Und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der sagt, ich möchte stumm sein. Ich möchte nicht mehr reden. Es ist auch niemals alles gesehen. Keiner von uns würde sagen, Herr, nimm mir das Augenlicht, ich möchte nichts mehr sehen. Ich möchte blind sein. Man will Neues entdecken. Das sehen wir daran, dass wir verreisen, dass wir im Internet Bilder nachschauen, dass wir vielleicht im Fernsehen Dokus gucken oder Nachrichten. Wir gucken uns Filme an, weil es nie alles gesehen ist. Und dann ist das, was man so sieht, das will man erzählen. Und dann ist es gut, wenn jemand zuhört. Es ist auch niemals alles gehört. Wir müssen hören, um zu denken, um nachzudenken, um zu reflektieren, um uns zu verändern. Und dann erzählen wir das, was wir entdeckt haben, wieder weiter. Und es ist wieder ein Kreislauf. Man hört es, man sieht es, man sagt es. Nun, wenn sich alles wiederholt, ist es dann nicht irgendwann an der Zeit auszubrechen? Zu schweigen? Zur Ruhe zu kommen? Die Augen zu schließen, die Reize mal draußen zu lassen? Zu überprüfen, ob das, was ich sehe, wirklich gut ist? Das, was ich höre, gut ist, das, was ich sage, gut ist. Muss ich 4-mal am Tag auf bild.de die Nachrichten nachschauen? Oder reicht es vielleicht einmal? Muss ich jeden blöden Witz kennen, der erzählt wurde? Muss ich alles mitbekommen, was irgendwie gesagt wird? Oder vertraue ich darauf, dass die Information, die für mich wichtig ist, bei mir ankommt? Höre ich auf Gottes Stimme oder hat Gott überhaupt keinen Platz mehr, zu mir zu reden? Weil da so viel anderes ist, worauf ich höre. Nehme ich mir die Zeit zu hören? Höre ich auf Gott oder aktuell vielleicht auf Verschwörungstheorien? Vertraue ich Gott? Was sage ich? Worüber reden wir? Schimpfe ich jetzt über die Politik und sage, die machen alles falsch? Oder bete ich für sie? Ich bin keiner, der sagt, dass zurzeit alles richtig läuft. Aber ich bin mir hundertprozentig bewusst, dass ich die Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen, nicht treffen würde und nicht treffen will, weil sie so weitreichende Folgen haben. Die kann ich nicht abschätzen. Die Regierung ist von Gott eingesetzt. Bin ich mir dessen noch bewusst? Wann hast du das letzte Mal die Natur beobachtet? Dir Gedanken über das Leben da draußen gemacht? Zu welchem Schluss kommst du? In Römer 1, Vers 20 lesen wir, Ich möchte es einmal vorlesen. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott ist erkennbar in der Natur. Darüber muss ich aber nachdenken, dafür muss ich mir Zeit nehmen. Kleines Beispiel: Newton beobachtete beim Liegen auf der Wiese, wie ein Apfel nach unten fiel und definierte die Schwerkraft. Er beobachtete, dachte drüber nach und zog einen Schluss. Und wenn wir hinhören, wenn wir hinsehen, dann werden wir feststellen, nichts ist neu. Alles wiederholt sich, nichts ist neu. Und die Verse 9 bis 11 sind eigentlich top aktuell. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Zwischen 1918 und 1920 grassierte die spanische Grippe in Europa und in der ganzen Welt, ungefähr so wie die Corona-Krise jetzt. Sie hatte circa, das sind natürlich nur geschätzte Zahlen, 500 Millionen Infizierte und zwischen 27 und 50 Millionen Tote. An der Krankheit starb man innerhalb von 3 bis 5 Tagen und die sie überlebten, hatten lebenslange Folgen der Krankheit. Wissen wir das? Oder überrascht uns diese Pandemie völlig? Nein, es ist nicht neu. Am 8. Mai, vor 40 Jahren, 1980, wurden die Pocken von der WHO als besiegt eingestuft. Dies gelang nur, weil man weltweite Impfkampagnen gestartet hat. Die Pocken hatten bis dahin millionenfach Menschenleben gefordert. Doch damals hatten viele Angst, dass mit der Impfung ganz viel Schindluder getrieben wird und sonst was dadurch in die Welt hineingetragen wird. Wir dürfen nicht blind alles annehmen, was uns jetzt vorgesetzt wird im Rahmen der Krankheit, aber wir sollten wissen, das ist nicht neu. Man denkt einfach nicht mehr daran. Und auch das, was erfunden wurde, ist interessant, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte befasst, dann stellen wir fest, das E-Auto wurde zwischen 1832 und 1839 entwickelt, das erste E-Auto. Wissen wir das? Heute wird das gefeiert als die große Errungenschaft. Das war schon vor 200 Jahren Thema und man hat es mal ausprobiert. Das hat sich halt damals noch nicht gelohnt. Strom wurde 600 vor Christus entdeckt, der elektrische Strom. Aber damals konnte man ihn nicht nutzbar machen, also verschwand es wieder in der Versenkung. Circa 1820 begann man ihn nutzbar zu machen. Wahrscheinlich auch eine Initiation für das E-Auto. Und Salomo schlägt hier einen weiteren Nagel seiner Weisheit ein und sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur weil wir etwas nicht behalten, meinen wir, es wäre neu. Vers 11 sagt das, aber wir denken einfach nicht mehr daran. Und ich glaube, viele Fehltritte unseres Lebens könnten wir vermeiden, wenn wir an das Frühere denken würden. Ich hatte das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg schon erwähnt. Er stand unter dem Motto, gegen das Vergessen. Das Gedenken stand unter dem Motto, gegen das Vergessen. Die Repräsentanten der deutschen Staatsorgane saßen dort und erinnerten an das Kriegsende. Sie sagten Sätze wie, wir dürfen niemals vergessen, was für ein Leid der Krieg gebracht hat. Nun, wenn wir in die Nachrichten schauen, frage ich mich, hat die Welt überhaupt irgendwas gelernt? Jemand sagte mal, wenn ein alter Mensch stirbt, ist es so, als wenn eine Bibliothek abbrennt. Lesen wir in den Büchern unserer Eltern und Großeltern? Oder machen wir die gleichen Fehler nochmal? Wenn wir auf unser Leben schauen, dann stellen wir fest, wir sündigen immer wieder. Wir lügen, lästern und schimpfen immer wieder. Wir fahren zu schnell, auch wenn wir gerade erst ein Knöllchen bezahlt haben. Wir parken falsch, auch wenn wir gerade erst dafür verwarnt wurden. Und auch in der Kirchengeschichte stellen wir fest, die Fehler wiederholen sich. Es ist nichts Neues. Phänomene, die Glaubensrichtungen hervorgebracht haben, wiederholen sich immer wieder. Es ist, als wollte man Rauch einfangen, wenn man versucht, alles besser zu machen. Und man denkt, es ist trostlos. Irgendwie sind wir doch hilflos. Die Welt ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Richtig, das haben wir gelesen. Aber ich möchte diesen Abschnitt, in dem der Vers steht, Römer 8, noch einmal im Zusammenhang vorlesen. In Römer 8, den Versen 19 bis 21. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Der scheinbar ewige Kreislauf der Generation, der Erde, der Sonne, wartet auf Befreiung. Weil wenn wir den lose betrachten, wenn wir nur das Treiben unter der Sonne betrachten, dann ist es ein Haschen nach Wind. Die Unterwerfung ist durch Gott geschehen, wegen der Sünde. Und die Befreiung geschieht auch durch Gott. Wir warten auf unsere lebendige Hoffnung, auf den, der kommen soll. Deswegen brauchen wir in Zeiten der Krankheit keine Angst zu haben. Und dennoch leben wir in dieser Welt und sind an die Naturgesetze gebunden und auch an die Gesetze des Staates, solange sie nicht gegen die Bibel stehen. Deswegen ist Leben nicht Hevel. Deswegen ist das Leben nicht der Versuch, Rauch einzufangen, sondern das Leben ist sinnvoll. Und um im Bild meiner Einleitung zu bleiben, in welche Richtung baust du gerade deine Stützen? Auch als Christen müssen wir uns das fragen. Einmal auf die Konstruktion schauen und denken, ist das eigentlich noch richtig, in welche Richtung ich baue? Welches Ziel möchtest du erreichen? Vielleicht ist es an der Zeit, diese Unterkonstruktion einzureißen und die Balken deines Lebens richtig zu verlegen, richtig aufzubauen. Nicht nach Rauch zu greifen, kein sinnloses Leben zu führen, sondern zu leben. Ich möchte uns heute herausfordern. Nehmen wir uns die Zeit. Beobachten wir doch mal die Welt. Denken wir doch mal nach und stellen fest, es muss einen Gott geben. Für und mit ihm möchte ich leben. In voller Lebensfreude. Auch dazu wird uns der Prediger auffordern. Und ich hoffe, dass wir dazu noch kommen. Denn die nächsten Predigten möchte ich aus dem Predigerbuch halten. Der Prediger hat viel nachgedacht. Der Prediger hat viel geschrieben. Und nach 12 Kapiteln, für ihn ist das natürlich ein langer Text gewesen, kommt er zu einem Schluss. Und damit möchte ich meine Predigt schließen. Er sagt in Kapitel 12, Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Amen.